Deutschlandfunk. Informationen am Morgen.
Noch sind es über 4 Monate bis zur Präsidentschaftswahl in den USA. Der Wahlkampf ist aber schon längst in vollem Gange. Er wird stark vom Coronavirus bestimmt, aber auch zum Beispiel von Protesten gegen Polizeigewalt und Rassismus. Hinzu kommt jetzt der Krieg in Afghanistan. Und dort insbesondere ist die Taliban im Blick. Auch das könnte noch eine Rolle spielen. Die Verteidigungspolitik ist aber auch in anderer Hinsicht ein Thema. Heute will Verteidigungsminister Mark Esper konkrete Eckpunkte des von Präsident Trump gewollten Teilabzugs von US-Soldaten aus Deutschland vorlegen. Jan Bösche, unser Korrespondent in Washington, ist jetzt mit uns verbunden. Herr Bösche, die Vorstellung der Pläne für den Teilabzug der US-Soldaten durch Esper, werden die heute auch tatsächlich vorgelegt?
Das ist eine gute Frage, was wir, also was die Öffentlichkeit davon am Ende erfahren wird. Aus dem Pentagon heißt es, dass Mark Esper heute den Präsidenten über die Optionen zum Abzug informieren möchte. An sich, das ist ja schon bemerkenswert. Der Präsident hat schon vor einigen Wochen angekündigt, dass Soldaten aus Deutschland abgezogen werden, auch die Zahl festgelegt, es sollen 9.500 sein. Aber jetzt erst sozusagen werden aus dem Pentagon mögliche Details ins Weiße Haus gebracht. Genaues wissen wir noch nicht. Es gibt Berichte, Hinweise, Andeutungen, dass ein Teil dieser Soldaten zurück in die USA kommen könnte, ein anderer Teil durch Europa rotieren könnte und ein dritter Teil in anderen europäischen Ländern stationiert werden könnte. Vergangene Woche beim Besuch des polnischen Präsidenten war ja die Rede davon, dass ein Teil dieser Soldaten nach Osteuropa gehen könnte. Dort ist die Frage dann, sollen sie dort rotieren oder sollen sie dort stationiert werden? Bei einer Stationierung ist die große Frage, ob die USA damit gegen die NATO-Russland-Akte aus dem Jahre 1997 verstoßen würden. Also viele offene Fragen. Man hat den Eindruck ein bisschen, dass das Pentagon es nicht ganz eilig hat, diesen angekündigten Abzug auch wirklich zu organisieren.
Ist denn dann möglicherweise auch inhaltlich etwas Neues, das überraschend ist, vielleicht auch zu erwarten?
Ja, das ist die große Frage, die Begründung. Für Trump möchte Deutschland bestrafen, weil es nicht genügend Geld in die NATO investiert. Aber hier ist allen Verteidigungsexperten klar, dass diese Stationierung in Deutschland in erster Linie wichtig ist für die US-Armee selber als Drehpunkt für Einsätze in anderen Weltregionen. Und das muss man jetzt unter einen Hut kriegen, wenn diese Soldaten durch Deutschland sozusagen reisen zu anderen Krisenherden. Wie will man das organisieren ohne dieses Drehkreuz oder mit einem verkleinerten Drehkreuz?
Was heißt das denn nun, wenn Deutschland ja bei Präsident Donald Trump ja ohnehin nicht allzu hoch im Kurs auch gestanden hat in den vergangenen Jahren, jetzt die Thematik rund um die Abzugspläne hinzukommt? Was heißt das mit Blick auf den Wahlkampf? Wird da Deutschland vielleicht zu einer Art Feindbild?
Naja, für Trump und für seine Unterstützer ist Deutschland ein Beispiel, das Premium-Beispiel für ein Land, das reich ist, das eines der reichsten Länder der Welt ist und anstelle sich um seine eigene Verteidigung zu kümmern, sich auf die USA verlässt. Und das ist ja Teil von Donald Trumps America First Politik, so etwas zu beenden. Wenn man sich Umfragen anguckt, ansonsten, die regelmäßig gemacht werden, steht Deutschland bei vielen Amerikanern hoch im Kurs, auch bei Trumps Republikanern. Also das deutsche Ansehen grundsätzlich hier im Land ist gut und auch in Verteidigungsfragen durchaus positiv. Also Deutschland taugt hier so ein bisschen als ein schlechtes Beispiel, aber dass da jetzt sozusagen ein Feindbild aufgebaut wird, das glaube ich, das ist nicht zu befürchten.
Bleiben wir beim Thema Verteidigung. Am Wochenende kamen Berichte über vermeintliche russische Prämien für Taliban-Kämpfer auf, und zwar Prämien dafür, dass solche Taliban-Kämpfer Anschläge auf die US-Armee in Afghanistan verüben sollte. Die Washington Post, die New York Times haben darüber berichtet. Was sind da die Einzelheiten?
Ja, die Einzelheiten sind noch ein bisschen im Wagen, weil wir hauptsächlich nur diese Zeitungsberichte haben. Es gab offenbar Hinweise, dass man in Taliban-Stellungen größere Mengen Bargeld gefunden hatte und dann Geheimdienstquellen im vergangenen Jahr das Bild zusammengesetzt haben in Afghanistan, dass offenbar sozusagen russische Geheimdienste, Taliban-Kämpfer oder mit den Taliban verbündete Kämpfer sozusagen mit Geld ausgestattet haben, mit Kopfgeldern auf amerikanische Soldaten. Das Ganze soll 2019 passiert sein und das Bild verfestigt worden sein von den Geheimdiensten und seit März auch der Trump-Regierung dann präsentiert worden sein. Die große Frage ist, wer hat davon gewusst und wann haben die Leute davon gewusst? Donald Trump selber sagt, er sei darüber nicht gebrieft worden. Er hat diese Berichte in den Zeitungen Entscheidung auch zurückgewiesen. Andere verweisen darauf, dass diese Details auf höchsten Kreisen im Weißen Haus offenbar besprochen worden seien. Wir wissen aber auch, dass Donald Trump kein großes Interesse an den Geheimdienstbriefings hat, die er jeden Tag zugestellt bekommen hat. Also möglicherweise stand es drin, aber er hat es nicht gelesen.
Und trotzdem, wenn man bedenkt, dass ja die USA auch derzeit Gespräche mit den Taliban führen über ein mögliches Friedensabkommen in Afghanistan, könnte das für ein Problem für Trump werden?
Es ist ein Problem für ihn und man sieht das auch in den Reaktionen, natürlich von den Demokraten, die ihn heftig kritisieren, aber auch von Republikanern, die sagen, er muss hier für Aufklärung sorgen und er muss entsprechend hart gegenüber Russland reagieren, wenn das Ganze denn wirklich stimmen sollte. Und der Vorwurf der Demokraten ist natürlich, Donald Trump war immer schwach, was Russland angeht, hat immer Russland gewähren lassen, hat Russland nie wirklich konfrontiert und das ist für sie jetzt wieder ein Beispiel. Also es geht weniger um die Afghanistan-Politik, dieser Vorwurf wird jetzt eher genutzt, um Donald Trump in seiner Russlandpolitik unter Druck zu setzen.
Schauen wir noch auf das andere große Thema, das nicht nur, aber auch besonders in den USA natürlich im Fokus steht, die Corona-Krise. Vor wenigen Tagen wurde erst eine Rekordzahl an Neuinfektionen pro Tag festgestellt. Geht dieser Trend weiter?
Dieser Trend geht weiter, besonders in den südlichen Bundesstaaten geht er weiter, wenn man sich die Karte anguckt. Die ersten Krisenfälle, die wir hatten, also New York zum Beispiel, hier der Nordosten des Landes, hier sind die Fallzahlen weiterhin sinkend. Aber besonders im Süden steigen die Fallzahlen. Das sind besonders die Bundesstaaten, in denen die Gouverneure spät mit Ausgangsbeschränkungen angefangen hatten und früh diese Ausgangsbeschränkungen wieder aufgehoben haben und sozusagen zurück zu einer Normalität wollten. Das rächt sich jetzt mit besonders hohen Fallzahlen. Texas zum Beispiel hat jetzt eingegriffen, hat die verschiedenen Öffnungsschritte, die es schon eingeführt hatte, teilweise gestoppt, teilweise auch wieder zurückgenommen. Die große Sorge ist, dass diese Corona-Krise halt hier nicht so schnell eingedämmt werden kann, wie man das gerne hätte und besonders, wie es der Präsident gerne hätte, denn er würde ja gerne wieder mit der Wirtschaft punkten, aber da macht ihm die Corona-Krise bisher noch einen großen Strich durch die Rechnung.